Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth, guten Morgen. Jüdinnen und Juden in Deutschland sind unzufrieden mit ihren Gemeindevorständen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage. Wir berichten. Wir hören vom Antisemitismus in der Sprache und warum es so sehr auf genaue Wortwahl ankommt. Und wir gehen auf den Friedhof. Heutzutage lässt man sich nämlich nicht einfach begraben. Nein, man folgt individuellen Trends wie Friedwald oder Seebestattung. Die Basis mal zu fragen, wie zufrieden oder unzufrieden sie ist, das lieben Gemeindefunktionäre aller Religionen nicht so sehr besonders, denn zu groß ist die Gefahr, dass sich die Basis unzufrieden zeigt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat den Schritt gewagt, er hat die Zufriedenheit und Unzufriedenheit der Mitglieder erhoben und auch erhoben, was Juden sagen, die gar nicht Mitglied sind. Gemeindebarometer heißt die Umfrage. Und was zeigt das Barometer an? Ein Tiefdruckgebiet, Jens Rosbach berichtet.
Die Studie hat es in sich. Die Daten zeigen erstmals die Unzufriedenheit vieler Juden mit der innergemeindlichen Mitbestimmung, und zwar bundesweit. So meinen 81% der Mitglieder, dass sie Gemeindeentscheidungen nicht oder nur wenig beeinflussen können. Für den jüdischen Blogger Chaim Guski, der seit Jahren die Gemeindeentwicklung in Deutschland analysiert, ist die neue Untersuchung ein Alarmzeichen.
Es ist auf jeden Fall eine sehr deutliche Warnung aus den Reihen der Gemeindemitglieder, dass hier auf jeden Fall, man kann es euphemistisch sagen, Nachbesserungsbedarf ist. Also hier muss was passieren.
Nach Angaben der Studie, die Ende vergangenen Jahres auf Deutsch, Russisch, Hebräisch und Englisch durchgeführt wurde, glaubt lediglich die Hälfte der Mitglieder, dass ihre Meinung in der Gemeinde überhaupt gehört wird. Beispielhaft erwähnt die Untersuchung, dass, Zitat, Kritik an einzelnen Missständen keinen Raum hat. An anderer Stelle wird als typische Äußerung wiedergegeben, dass die Vorstände ihr Amt nur aus Geltungsbedürfnis ausüben. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, kann die massive Kritik an den Gemeindefunktionären allerdings nicht nachvollziehen. Er sieht die Ursache eher an der Basis.
Was ich hier bemängel, ist, dass wir leider erleben, dass das Engagement zur aktiven Mitarbeit in den Gemeinden deutlich nachgelassen hat. Und da will ich mir es nicht anschreiben lassen, dass man sagt, ja gut, ihr hört doch nicht auf uns. Die Menschen sind wenig bereit, sich hier einzubringen. Man will konsumieren, man möchte etwas erleben, man möchte etwas haben, ohne sich selber sehr viel einzubringen.
Für Schuster gilt dies selbst für Berlin, für Deutschlands zweitgrößte jüdische Gemeinde. Hier beklagen seit Jahren Mitglieder wie auch ausgetretene Mitglieder das autoritäre und intransparente Verhalten des Vorsitzenden Gideon Joffe, ohne dass sich etwas ändert. Und der Zentralrat sieht als Dachorganisation keine Einflussmöglichkeit.
Es gibt die Autonomie der Gemeinden, an der der Zentralrat nicht vorbeikommt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch in einer Gemeinde wie Berlin Wahlen, bei denen es die Möglichkeit gibt, der Mitglieder auch abstimmungsmäßig sich klar zu artikulieren.
Auch wenn sich das jüdische Spitzengremium nach außen hin bundesweit vor die Gemeindefunktionäre stellt, dem Zentralrat ist durchaus bewusst, dass es vielerorts Defizite gibt und dass etwas geändert werden muss. Denn seit Jahren schwindet die Zahl der Gemeindejuden in Deutschland wegen der Überalterung. Zudem treten auch immer wieder aktive Mitglieder ganz bewusst und frustriert aus den Gemeinden aus. Laut der neuen Studie fühlen sich oft auch viele nichtjüdische Eheleute nicht willkommen in den Gemeinden. All die Unzufriedenheit führt dazu, dass viele Juden außerhalb der offiziellen Strukturen eigene Initiativen gründen. Um nun die Gemeinde Trabanten einzubinden und die Mitgliederstatistik wieder zu verbessern, will Zentralratspräsident Schuster vorsichtig Reformen anschieben.
Indem wir im kommenden Jahr ein sogenanntes Gemeindecoaching anbieten wollen, indem Gemeinden genau auf ihre, ja, ich nenne es mal Schwachpunkte abgeklopft werden sollen und mit den Gemeinden gemeinsam dann daran gearbeitet werden soll, diese Schwachpunkte abzustellen, aufzuarbeiten. Und da wird sicherlich auch diese Thematik eine Rolle mitspielen.
Insider berichten, dass vorab bei der Planung der Studie einzelne Gemeindefürsten Widerstand geleistet haben gegen die Erhebung der brisanten Daten, offenbar aus Reformangst. Doch die Zentralratsleitung setzte sich durch mit der bundesweiten Umfrage. Chaim Guski, der von Gelsenkirchen aus seinen kritischen Blog Chaims Sicht betreibt, bilanziert: Der Zentralrat habe mit der Studie den Finger in die Wunde gelegt.
Mein Eindruck ist, dass das ein sehr mutiger Schritt war, den brutalen Fakten ins Gesicht sehen zu wollen. Und es war, denke ich, noch mutiger, das dann auch zu veröffentlichen. Und das ist das, was ich begrüße.
Jüdische Gemeindemitglieder fühlen sich nicht verstanden von ihren Funktionären und glauben, dass sie gar nicht gehört werden. Jens Rosbach hat über das neue Gemeindebarometer des Zentralrats der Juden in Deutschland berichtet. Mauscheln, Schachern und Mischpoke. Alle drei Worte sind aus dem Jiddischen ins Hochdeutsche gekommen und alle drei haben im Hochdeutschen einen ziemlich negativen Beigeschmack. Mauscheln, das sind so etwas windige Verhandlungen, wie sich das die Mehrheitsgesellschaft offenbar von Juden vorstellt. Und deshalb sollte man die drei Worte vermeiden, findet der Journalist Ronen Steinke. Er hat das kleine Buch geschrieben, Antisemitismus in der Sprache. Die drei Beispiele kommen aus dem Buch. Ronen Steinke geht es darum, Antisemitismus dort zu entdecken, wo er nicht offensichtlich ist. Er will Worte überführen, die selbst sprachsensiblen Menschen erstmal ziemlich unverdächtig vorkommen. Mechthild Klein hat das Buch gelesen.
Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Rieker twittert: Vor einigen Monaten bezeichnete sie eine Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen als, Zitat, verschwörungstheoretische und rechtsextreme Mischpoke. Die Frage ist, wer sich danach angegriffen fühlen konnte. Allein die Verschwörungsgläubigen oder Jüdinnen und Juden. Das Wort Mischpoke bedeutete im Jiddischen, das vor 100 Jahren noch 10 Millionen Menschen weltweit gesprochen hatten, einfach Familie, Mischpoche, ganz wertneutral, weder positiv noch negativ. Eingedeutscht bekommt es einen düsteren Beiklang, eine Anrüchigkeit wie eine verschworene Gemeinschaft. Der Journalist Ronen Steinke hat über offen und verdeckt judenfeindliche Wörter und Redewendungen ein Buch geschrieben. Mischpoke kommt darin auch vor.
Das ist also ein Bedeutungswandel. Wenn man heute von Mischpoke spricht im Deutschen, hat das immer etwas Sinistres, Dubioses, entweder irgendwie ein korrupter Zusammenhang oder irgendwie eine dunkle Seilschaft. Und dieser Bedeutungswandel ist nur dadurch zu erklären, dass ein gewisses Bild von Jüdinnen und Juden abgefärbt hat auf dieses Wort. Dieser Bedeutungswandel ist etwas, was antisemitisch ist. Deswegen von dem Wort Mischpoke in der Verwendung als irgendwie Negativwort sollte man Abstand nehmen, um nicht dieses antisemitische Bild und dieses Stereotyp zu nähren und zu affirmieren.
Ein anderes Beispiel ist das Wort Schachern. Im Buch schreibt Ronen Steinke:
Geschacher um Ministerposten. So liest man manchmal, gemeint ist Übles. Feilschendes Geschäfte machen. Es kommt vom jiddischen Sachern. Sachern bedeutet im Jiddischen ganz einfach Handel treiben, ohne jeden abwertenden Unterton. Abwertend wird es erst im deutschen Gebrauch als Lehnwort. Nicht der lexikalische Inhalt, sondern allein die jiddische Herkunft sorgt für eine negative Deutung dieses ansonsten wertneutralen Wortes. Die deutsche Sprache macht daraus Handeln wie ein Jude.
Und das Ressentiment gegenüber jüdischen Händlern beinhaltete so etwas wie unlauterer, profitsüchtiger Handel. Je mehr man von diesem Bedeutungswandel erfährt, umso gruseliger wird einem bei der Lektüre. Bei dem Wort Mauscheln beispielsweise erschließt sich der Zusammenhang nicht sofort.
Also das Wort Mauscheln kommt ja heute häufig auch vor in den Medien. Mauschelei bei der Bankenfusion oder Mauschelei im Gemeinderat fehlt in keiner Lokalzeitung als Schlagzeile. Das kommt historisch daher, dass der jiddische Vorname Moses oder Moische oder Mauschel im deutschen Sprachraum, dass der hergenommen wurde als sozusagen Passprototo-Name für alle Juden. So ähnlich wie Ali auch in rassistischer Absicht für Türken verwendet wird.
Der Mauschel, das war also der Jude. Und das Verb mauscheln sollte ausdrücken, dass jemand wie ein Jude redet. Und zwar negativ. Nichts anderes bedeutet dieses Wort mauscheln bis heute. Abgeleitet von einem Spottnamen für die Juden.
Man mag das vielleicht mit der Intention verwenden, die vollkommen unschuldig ist, dass man ausdrücken möchte, hier werden irgendwie korrupten Dinge besprochen hinter vorgehaltener Hand im Gemeinderat oder wie auch immer. Aber man greift damit ein altes antisemitisches Klischee auf und verbreitet es weiter.
Ronen Steinke geht es nicht darum, Wörter zu verbieten. Es geht ihm um Aufklärung. Natürlich kann es nicht jeder wissen, wovon sich die verschiedenen jüdischen Begriffe ableiten. Manche seien ja auch ganz charmant. Meschugge zum Beispiel für nicht ganz bei Verstand sein oder verrückt werden. Oder Mazel Tov für Glückwunsch. Aber würde man heute noch von einem Halbjuden sprechen? Einem Begriff aus der Rassenlehre der Nationalsozialisten? Oder von einem Judenfriedhof? Klarer wird das Vorgehen, wenn man es auf andere Religionen anwendet.
Würde jemand von einem Katholikenfriedhof sprechen oder von einem Katholenfriedhof, das würde einem doch sofort aufstoßen als eine bisschen seltsame, eine bisschen respektlose Formulierung. Und der Judenfriedhof ist genau dasselbe. Also kein jüdischer Mensch würde selber so von dem Friedhof für seine Großeltern sprechen. Menschen, die von Juden nichts halten, sprechen so. Also diese Sprechweise, die in der NS-Zeit ganz populär gemacht worden ist, Judenfriedhof, Judenschule, Judenmusik, Judenliteratur, diese Sprechweise, das ist natürlich toxisch.
Die Ausgrenzung von Juden in der deutschen Geschichte ist bekannt. Juden wurden in früheren Jahrhunderten herkömmliche Berufe verboten. Sie waren auf den Handel auch mit Geld festgelegt. Wenn es Missernten gab, wurden sie als angebliche Schuldige ausgemacht. Ein klares Feindbild. Aber es gab auch gut gemeinte Versuche, die Ausgrenzung von Juden aufzubrechen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Es wurden Synonyme gesucht für das arg belastete Adjektiv jüdisch. Mosaisch ist so ein Versuch. Leider ging dieser Begriff für die jüdische Religion völlig am Selbstverständnis der Juden vorbei.
Also Mosaisch zum Beispiel ist im 19. Jahrhundert geprägt worden, bewusst als neues, unbelastetes, irgendwie leichtherzigeres Wort anstelle von jüdisch. Jüdisch war damals schon sehr belastet, sehr toxisch, einfach als Schimpfwort schon zu oft verwendet worden. Die Intention bei Mosaisch ist eigentlich eine gute gewesen. Man wollte sozusagen betonen, dass das Judentum ähnlich wie das Christentum auf einer Stufe steht. Und man hat, so wie das Christentum seinen Namen von seinem Religionsstifter Christus herbezieht, man gesagt, na, dann nimmt man halt den Religionsstifter des Judentums, also Moses, den aus jüdischer Sicht letzten Propheten, und bezeichnet dann die Religion in Anlehnung daran.
Das Problem daran ist, dass es natürlich eine christliche Sichtweise ist. Juden begreifen sich nicht als diejenigen, die Moses als Sohn Gottes oder als Religionsstifter verehren, sondern sie sehen etwas anderes im Zentrum ihres Glaubens.
Und ähnlich wie Muslime auch mit Mohammedaner nicht respektvoll bezeichnet sind. Das ist der Versuch, aus dezidiert christlicher Sicht andere Religionen in ein Schema zu pressen. Und es beinhaltet ja auch ein bisschen die Annahme, es gäbe nichts Schöneres und keine größere Ehre für eine andere Religion, als wenn man sie dem christlichen sozusagen Normalmaß angleichen würde. So ist es nicht. Also aus jüdischer, aus muslimischer Sicht, nö.
Wenn sich Ronen Steinke etwas wünschen könnte, dann wäre es, dass Jüdinnen und Juden nicht nur als Opfer und Betroffene mörderischer Gewalt wahrgenommen werden. Das Judentum kann in Deutschland immerhin auf 1700 Jahre Präsenz zurückblicken.
Und noch viel zu selten bequemt sich die Mehrheitsgesellschaft auch mal die Augen zu öffnen für die vielen, vielen Beiträge jüdischer Menschen zur deutschen Kultur. Also es gibt länger deutsches jüdisches Leben, als es ein christliches Leben gibt in Deutschland. Und dementsprechend lang und vielfältig sind die Beiträge zu allem, was wir so als deutsche Kultur betrachten. Das immer zu reduzieren auf Holocaust und auf Städtel und auf Ghettos, Das wird überhaupt nicht dem Judentum gerecht. Das ist auch Teil des Problems, dass Juden heute diskriminiert werden.
Ronen Steinke über Antisemitismus in der Sprache. Sein kleines Buch zum Thema ist im Duden Verlag erschienen und Mechthild Klein hat für uns darüber berichtet. Wie eine Bestattung aussieht, das war früher mal recht klar. Man starb, man wurde begraben und zwar kam man in einen Sarg und dann bekam man einen Grabstein. Das galt für die meisten Menschen so. Bestattung war in der Regel gleich Beerdigung. Heute wollen viele lieber eine Feuerbestattung oder sie wollen zwar begraben werden, aber ein Grabstein mit Namen lieber nicht. Oder doch eine Erdbestattung und sogar mit Stein, aber Pfiffi soll auch mit ins Grab. Dass die Menschen individueller werden, das merkt man auch an der Bestattungskultur. Gabriele Höfling über neue Trends beim letzten Weg.
Wer zu einer Beerdigung geht oder das Grab eines Angehörigen besucht, dem wird möglicherweise auffallen, zwischen den einzelnen Gräbern sind große Lücken. Das sichtbare Zeichen eines tiefgreifenden Wandels, in dem sich die Friedhofskultur seit Jahrzehnten befindet. Der wichtigste Trend: Es gibt immer mehr Urnen und immer weniger Erdbestattungen. Ein Beispiel ist die Großstadt Köln mit ihren 55 Friedhöfen. Manfred Kaune, Leiter des Grünflächenamts.
Um mal Zahlen zu nennen, 1977 war der Anteil der Urnen bei ca. 8%. Heute sind es 65% hier in Köln. Von daher werden Sie halt mittlerweile mehr Bestattungsarten sehen und mehr freie Räume auf den Friedhöfen.
Dabei ist Köln im Vergleich zu anderen Gegenden noch recht traditionell. In manchen Teilen Ostdeutschlands gibt es bis zu 90% Urnenbestattungen, sagt Eternitas, eine Verbraucherinitiative für Bestattungskultur. Und Urnen sind nicht die einzige Veränderung auf dem Friedhof. So gibt es immer mehr anonyme Bestattungen, Friedwälder sind zunehmend beliebt und manche wollen sogar mit dem eigenen Haustier zusammen bestattet werden, so wie das seit kurzem etwa in Hamburg möglich ist. Gleichzeitig achten viele auch auf einen möglichst günstigen Preis. Leere Flächen, neue Bestattungsarten, wirtschaftlicher Druck, all das stürzt manchen Friedhof in eine Krise. Thomas Klee, evangelischer Theologe in Rostock, hat gerade eine Studie zur Zukunft der Friedhöfe vorgestellt und dabei einen Schwerpunkt auf die Ruhestätten in kirchliche Hand gesetzt. Sein Fazit:
Friedhöfe, die nicht mit der Zeit gehen, gehen mit der Zeit. Die Zeit wird über sie hinweggehen und dann wird es sie nicht mehr geben können, weil sie einfach nicht mehr finanzierbar sind. Die Friedhöfe, auch die kommunalen, aber auch gerade die kirchlichen, müssen sich an den neuen, sich stark verändernden Bestattungsgewohnheiten der Menschen orientieren, wenn man nah bei den Menschen sein will.
Auch der Passauer Soziologe Matthias Meitzler forscht zum Thema Bestattungen. Und auch er sieht die Friedhöfe im Zugzwang. Doch nicht alle Träger seien sich dessen ausreichend bewusst.
So im Laufe der, wie wir sagen, Säkularisierung, im Zuge dessen sind auch Friedhöfe immer mehr zur Option statt zur Konvention geworden. Und da haben Menschen eben angefangen, Dinge zu hinterfragen. Also muss denn Friedhof wirklich so stark reglementiert sein? Muss ein Grab denn teuer sein? Also bringe ich dadurch meine Trauer zum Ausdruck, dadurch, dass ich ein teures Grab mir kaufe? Oder geht es nicht auch anders? Diese Entwicklung haben eben viele Friedhöfe in gewisser Weise verschlafen.
Auf dem Friedhof müsse mehr Individualität möglich sein, fordern die Forscher. Den idealen Friedhof haben sie sich schon genau ausgemalt. Er besteht aus verschiedenen Grabfeldern unterschiedlicher Gestaltung. Manche mit eher klassischen Grabsteinen mit Kreuz, andere mit ausgefalleneren, bei denen zum Beispiel ein Fußball oder eine Musiknote auf die Leidenschaft des Verstorbenen hinweist. Eine Ecke weiter sind Friedhofsgärten mit Urnengräbern angesiedelt und natürlich gibt es auch ein Areal für anonyme Baumbestattungen. Immerhin sagen die Forscher: An manchen Orten ist diese Vision schon dabei, verwirklicht zu werden. Anderswo ist sie allerdings noch kaum hörbare Zukunftsmusik. Unter dem Strich, sagt Thomas Klee, braucht es in dem hochreglementierten deutschen Bestattungswesen vor allem eins: mehr Freiheit und weniger Zwang, weniger Verbote. Derzeit würden Angehörige oder Sterbende mit ausgefalleneren Wünschen auf Abwege gedrängt.
Darum wählen ja auch viele illegale oder teillegale Formen, indem sie zum Beispiel über Umwege die Asche sich privat besorgen und sie zu Hause stehen haben. Wie viele Urnen schon zu Hause auf dem Kaminsims stehen, wissen wir gar nicht. Ich vermute, es werden Zehntausende sein. Das ist das typisch deutsche System. Wir haben Bestattungszwang und wir haben Friedhofszwang. In den Niederlanden, in der Schweiz, in Frankreich, in Polen versteht das niemand. Das ist ein typisch deutsches paternalistisches System, was den Leuten vorschreibt, wie sie mit ihren sterblichen Überresten umgehen.
Besonders schwer mit der Modernisierung haben es die kirchlichen Friedhöfe. Vor allem die katholische Kirche tat sich lange schwer, sich gegenüber Urnenbestattungen zu öffnen. Eine Beerdigung im Sarg verdeutliche schließlich am eindrücklichsten die Nähe der Gläubigen zu Jesus Christus, so die Argumentation. Auch er wurde in ein Grab gelegt, bevor er auferstand. Außergewöhnliche Formen der Bestattung sind in den Kirchen noch heute umstritten. Sie müssten aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren, sagt Thomas Klee.
Die Kirchen müssen sich schon ein bisschen an der Wirklichkeit orientieren, wenn man denn auf diesem gesellschaftlichen Feld Bestattungen weiter arbeiten will. Man könnte auch sagen, evangelisch und katholisch, das ist kein Sakrament, die Bestattung, das ist ein kirchlicher Ritus, nice to have, aber theologisch nicht notwendig. So könnte man entscheiden. Soweit ist man noch nicht, aber wenn man auf einem gesellschaftlichen Feld agiert, egal wo Kirche sich, sag ich mal, auf Auswärtsspiele begibt, dann sind die Bedingungen durch die Auswärtsspiele gegeben und nicht durch die Theologie.
Richtig angepackt, so glaubt Klee, könnte die Kirche bei diesem Auswärtsspiel mit ihren Werten sogar punkten. Zum Beispiel, indem Christen mit ehrenamtlichen Diensten Bestattungen begleiten und so dafür sorgen, dass kein Sarg und keine Urne allein bestattet wird. Und natürlich will auch nicht jeder ein ausgefallenes Grab eine neue Bestattungsform. Friedhofsverwaltungen bekommen immer wieder Beschwerden von Angehörigen, die sich durch auffällige Gräber in der Nähe des eigenen Familiengrabs gestört fühlen. In Köln hat die städtische Grünverwaltung im vergangenen Jahr in einer Bürgerbeteiligung die Menschen nach ihren Wünschen zur Zukunft der Friedhöfe befragt. Dabei ging es auch darum, die Friedhöfe nach außen zu öffnen. Sollen dort künftig Sportarten wie Joggen oder Yoga erlaubt sein? Wie ist es mit Veranstaltungen und Konzerten in Trauerhallen? Die Ergebnisse haben Grünamtsleiter Manfred Kaune überrascht.
Für mich absolut erstaunlich, dass die allermeisten Bürger gesagt haben, bitte lasst die Friedhöfe so, wie sie sind. Das heißt also eine großzügige Öffnung für gewisse, vielleicht auch ruhige Sportarten oder für größere Veranstaltungen wurde von den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich abgelehnt. Das heißt, während andere Städte tatsächlich Friedhöfe entwidmen oder Flächen herausparzellieren, werden wir die Friedhöfe in ihrer Größe in Köln erhalten.
Begehrlichkeiten in engen und von Wohnungsnot geplagten Großstädten, die frei werdenden Flächen anders zu nutzen und zum Beispiel Bauland daraus zu machen, lehnt Kaune ab. Gerade wenn Köln weiter wachse, brauche es die Grünflächen. Und so träumt Kaune davon, dass die Friedhöfe von den Kölnern mehr und mehr als Park- und Rückzugsraum genutzt werden. Im Frühjahr während des ersten Lockdowns in der Pandemie hat das schon ganz gut geklappt. Nun ist die Stadt dabei, im Rahmen ihres Konzepts Kulturraum Kölner Friedhöfe 2025 zusätzliche Bänke aufzustellen, um diesen Trend zu unterstützen. Und auch Soziologe Meitzler hält es für wichtig, dass Friedhöfe, sei es der große parkähnliche oder der kleine Dorffriedhof um die Ecke, ein Identifikationspunkt für die Menschen sind. Dafür lohnten sich alle Reformen.
Das sind eben Versuche, auch den Friedhof wieder mehr ins Leben hineinzunehmen und zu sagen, das ist eben nicht dieser klischeeartige, düstere Ort, den man nur ungern betritt, sondern das ist ein Ort inmitten der Gesellschaft, inmitten des Lebens. Da geht man nicht nur hin, um zu trauern, sondern da kann man durchaus auch sich einfach mal zurückziehen, abschalten. Also den Friedhof wirklich auch als das zu begreifen, was er letzten Endes ja auch ist, nämlich ein lebendiger Ort.
Der Friedhof als lebendiger Ort, er hat es tatsächlich gesagt. Gabriele Höfling hat über neue Trends auf deutschen Friedhöfen berichtet. Und das war's bei Tag für Tag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.